Nochmal. Prolog im Himmel. Nun gut, es sei dir überlassen, zieh diesen Geist von seinem Urquell ab und führ ihn, kannst du ihn erfassen, auf deinem Wege mit herab. Und steh beschämt, wenn du bekennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Nochmal, Prolog im Himmel. Nun gut, es sei dir überlassen, zieh diesen Geist von seinem Urquell ab und für ihn kannst du ihn erfassen auf deinem Wege mit herab. Und steh beschämt, wenn du bekennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Sprach der Direktor und schlug mit der Faust auf den Tisch. So ganz wird man dieses Stück wohl nie verstehen. Die Meinungen zanken sich. Goethes Wort beschäftigt sich mit der Frage nach dem Ich. Was ist böse, was ist gut? Was ist, wenn man Falsches tut? Leb ich friedlich, harmonisch und ganz brav fromm oder schlagfertig, barbarisch, dass ich vom rechten Weg abkomme? Und wer entscheidet, wie und wo ich mich bewege? Ich allein entscheide über meine Wege. Um dieser Frage nachzugehen, wollen wir uns Goethes Werk ansehen. Da war mal einer unzufrieden, innerlich zerrissen. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Wer will das nicht, fragt ich mich, konnt ihn ganz gut verstehen, doch Obacht ruft's von oben. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Die Botschaft höre ich wohl, dacht er sich, allein mir fehlt der Glaube. So lebt er Tag um Tag, Nacht um Nacht, es quälte, hat ihn um den Schlaf gebracht, er träumt: Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Neben ihm die Stimme: Nein. In dieser Nacht, im Wahn, im Strudel, neben ihm die Stimme: Ein Pudel? Da war ihm klar: Ich bin nicht gesund, jetzt red ich sogar mit einem Hund. Der Hund war empört, das ließ er sich nicht gefallen, wuchs empor, spitzte die Krallen, schelmischer Blick, zwei Hörner in den Kopf gebohrt, meldet sich der ehemals Hund zu Wort. Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wer, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung kürzt, das Böse nennt mein eigentliches Element. Das passt ja wie die Faust aufs Auge, denkt sich der Mann. Danach habe ich gesucht, ich kann's kaum glauben. Wann fangen wir an? Damit du losgebunden frei entscheidest, was das Leben sei? Ja, das ist's. Das ist, wovon ich rede. Was muss ich geben, damit es mir an nichts fehle? Nichts weiter, nur deine Seele. Oh, gesagt, getan, der Pakt mit dem Bösen geschlossen. Mist, vertan, zu spät. Fingers Blut bereits geflossen. Weiter ging's mit Tränenkampf und Wut. Und als wär das nicht schon genug, tut ihm die Liebe auch nicht gut. Aber Liebe ist heute nicht wichtig, sondern eher die Frage, was ist falsch und was ist richtig und was ist, wenn ich mich zum Bösen wage. Ich meine, wer kennt es nicht? Jeder hat's schon mal gespürt. Diese kleinen Schatten hinterm Licht, wenn uns die Versuchung verführt. Wenn ich aus der Not raus lüge, wenn mein Finger zu lang wird, wenn ich Fehler gewaltsam rüge, wenn sich der Gutmensch in mir verliert. Woher kommt's? Aus Frust, aus Lust. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Was ist, wenn wir Fehler machen? Vergibt uns jemand all die Sachen? Oder andersrum gefragt, bekommt man die Chance, all diese Sachen durch gute Taten wieder gut zu machen? Wird alle Sünde vergeben? Ist alle Last irgendwann fort? Sogar auch beim Thema Mord? Ich weiß es nicht. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Thorsten Hartung und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir widerfahren ist und auf das ihr euch Dinge vorstellen könnt, was mich sehr früh geprägt hat in meiner Kindheit, möchte ich auch gleich bei dem ersten Ereignis anfangen. Ich bin in einer atheistischen und gewalttätigen Familie groß geworden. Meine Eltern haben ihre Konflikte ständig mit Gewalt gelöst. Also der Vater schlägt die Mutter kann sich körperlich nicht erwehren und schlägt die Kinder. Und sie haben uns Kinder auch eigentlich aufgeteilt, wie so eine Art Soldaten, zwei für Vater, zwei für Mutter, um eigentlich uns zu instrumentalisieren, anstatt ihre Dinge aufzuarbeiten. Und mir ist etwas passiert, was mich sehr geprägt hat, da war ich 7 Jahre. Michael, kannst du bitte mal kommen? Pass auf, da ist die Stufe. Auf dass ihr euch vorstellen könnt, wie groß ich war. Oder in diesem Falle, doch, du bist groß, Michael. Ich war so groß. Und da ist mir Folgendes passiert. Ich war vom Kindergarten oder vom Kindergartenplatz nach Hause gekommen und hatte eine Brottasche. Da war ein Apfel und ein Brot drin. Das hatte ich aufgegessen und nach einem Hauf, so hieß, habe ich damit geschleudert und dabei ist der Lederriemen abgerissen. Ich danke dir, Michael. Und ich dachte, es wird keine Schwierigkeit sein. Ich gehe zu meiner Mutter, werde ihr das zeigen und sie wird mir das reparieren. Was ich nicht wusste, dass meine Mutter einen Konflikt, einen Streit hatte mit meinem Vater, meine 5-jährige Schwester am Küchentisch saß und auf das Mittagbrot wartete und mein Vater außer Haus gegangen ist für die nächsten 2-3 Stunden. Und in dieser Situation kam ich hinein, stellte mich neben meiner Mutter, die am Gasherd stand, um das Mittagessen zu bereiten und zeigte ihr die Brottasche. Ich sagte, hier Mama, schau mal, die ist kaputt gegangen, kannst du mir sie wieder heil machen? Und sie drehte sich sofort zu mir um und schlug mir mit der Rückhand ins Gesicht und hörte nicht auf und sagte dabei immer, ich bin an allem schuld. Und ich konnte das gar nicht einordnen. Ich hatte gedacht, das hat mit der Brottasche zu tun, floh, um mich zu retten, unter den Küchentisch, an dem meine kleine Schwester saß, die 5 Jahre alt war. Meine Mutter packte mich an den Bein, zerrte mich wieder heraus und schlug weiter auf mich ein und ließ wirklich erst von mir ab, nachdem ich aus der Nase und aus dem Mundwinkel blutete und sagte dabei immer, du bist an allem schuld, du bist an allem schuld. Nachdem ich blutete, drehte sie den Gashahn aus und wieder auf, halt, so dass die Flamme erstickte und das Gas ausströmte. Und unsere Eltern hatten uns sehr früh gesagt, dass dieser Geruch Gefahr bedeutet. Das heißt, ich kam aus meinem Versteck unterm Küchentisch wieder hervorgekrabbelt und ging an den Gasherd und vor lauter Panik, ich wusste gar nicht, in welche Richtung, und versuchte das auszudrehen. Und meine Mutter bemühte sich wirklich redlich, mich davon abzuhalten, indem sie weiter auf mich einschlug und ließ wieder nur von mir ab, in dem Moment, wo ich auch noch aus dem Ohr blutete, weil sie mir das Trommelfell zerschlagen hatte. Und wie sie das dann sah, sagte sie dann auf einmal, ich hänge mich auf und du bist am allen schuld. Und sie ging tatsächlich aus der Küche heraus und ich hörte, wie die Holztür klappte von den Wäscheboden. Und ich war natürlich völlig überfordert von der Situation, wusste aber, okay, Aufhängen hat was mit einem Seil zu tun. Ich nahm ein altes Kartoffelschälmesser aus der Schublade, meine 5-jährige Schwester an der anderen Hand und folgte meiner Mutter auf den Dachboden. Und Gott sei Dank konnte ich sie nicht hochziehen, weil die Dachbodenstiegen waren extra größer gewesen, weil sie nur für erwachsene Menschen waren. Und so gelang es mir nicht, meine 5-jährige Schwester mit hochzuhieven. Und so musste ich sie unten stehen lassen, Gott sei Dank, und bin hochgegangen. Und damit blieb ja auch etwas erspart, was mich nicht mehr oben erwartete. Ich kam hoch und sah meine Mutter auf einen alten Küchenstuhl stehen, mit einer Wäscheleine um den Hals geschlungen. Und in dem Moment, wo sie mich wahrnahm, sagte sie, ich hänge mich auf und du bist an allem schuld. Und ich wollte natürlich nicht dafür verantwortlich sein, dass meine Mutter mich verlässt und meine Familie. Also versuchte ich, an diesen Küchenstuhl und an den Körper hochzuklettern, um sie, ich wusste, ich muss da oben ran, um sie loszuschneiden. Und meine Mutter stieß mich immer mit den Füßen runter, sodass ich immer wieder runterpurzelte und einfach auch einsehen musste, es wird mir einfach nicht gelingen, meine Mutter zu retten. Und so nahm ich das andere Ende der Wäscheleine und fiedelte da drin rum und flehte meine Mutter an, Mama, Mama, bitte nicht, ich mache die Brottasche heil, weil ich immer noch dachte, es hat mit der Brottasche zu tun. Just in dem Moment, wo meine Mutter sah, dass ich an dieser Wäscheleine mit dem Messer rumfiedelte, sagte sie zu mir, hör auf, die Wäscheleine gehört Müller. Wir kriegen von Gott mit auf diese Reise durch dieses Leben ein Urvertrauen. Und das Beziehungsgeflecht, in dem wir aufwachsen, bestenfalls ist es Mutter und Vater, sind dafür verantwortlich, dass dieses Urvertrauen, ich nenne es immer, durch positive Impulse verstärkt wird. Das ist gut, das hast du gut gemacht, das kannst du, schön, dass du da bist und ähnliches. Meine Eltern waren aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte offensichtlich nicht dazu in der Lage und gaben mir immer die anderen Botschaften, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist ein Taugenichts, du bist dumm und ähnliche Dinge. Also dieses Urvertrauen, was wir von Geburt an mitbekommen, es zerbrach in mir. Ich habe es wirklich gespürt, da zerbrach etwas von mir, in mir. Und ich habe von diesem Tag an meiner Mutter nur noch herzlich wenig geglaubt. Ich bin dann auch runtergegangen, meine Mutter kam hinterher und sagte, du gehst jetzt als Strafe, ich konnte das alles gar nicht einordnen, sofort ins Bett. Und ich war auch ganz froh, dass ich in mein Kinderbettchen gehen konnte. Und ich war ja auch blutverschmiert und habe die Decke über meinen Kopf gezogen und habe eigentlich in mein Elend und meine Not hineingeweint. Circa 2 Stunden später kam mein Vater nach Hause und da die Kinderzimmertür etwas geöffnet war, hörte ich das Gespräch meiner Eltern. Mein Vater fragte nach einer kurzen Zeit, wo ist der Junge, er meinte mich. Und meine Mutter, offensichtlich um zu rechtfertigen, warum ich blutverschmiert im Kinderbett lag, erfand eine Geschichte, dass ich irgendetwas ausgefressen haben sollte und sie mich deswegen bestraft hat und forderte meinen Vater auf, das Gleiche zu tun halt. Und er kam. Er kam ins Kinderzimmer, zog seinen Arbeitskoppel heraus und fing an, auf mich einzuschlagen. Und ich sagte immer zu ihm, immer wenn er auf mich einhiebte, Papa, Papa, die Mama, sie lügt, sie hat nicht die Wahrheit gesagt halt. Ne? Und mein Vater sagte, was, du nimmst dir heraus zu sagen, dass deine Mutter lügt und schlug noch kräftiger auf mich ein. An diesem Tag ist er noch etwas in mir zerbrochen, nämlich das Gefühl für Gerechtigkeit, denn das war nicht gerecht. Da meine Eltern nicht in der Lage waren, mir positive Impulse zu geben und Zeit für mich aufwendeten, habe ich einen Trick gefunden als Kind, wie ich eine Form der Aufmerksamkeit bekomme. Man nennt das negative Aufmerksamkeit. Ich fing an, Streiche zu spielen, Eintragungen im Hausaufgabenheft zu bekommen, Betragen 5, Verhalten 5, immer Pausen klauen. Und meine Eltern haben das natürlich zum Anlass, mich zu bestrafen und dachte ich, na wenigstens etwas Zeit, die sie mir schenken, halt, wenigstens etwas Aufmerksamkeit. Es gab eine Situation, da war ich 10 Jahre alt. Basti, kannst du mal bitte kommen? Das ist der große Basti, 10 Jahre alt. Ich war genauso alt wie Sebastian. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Eintragung in mein Hausaufgabenheft, die hast du sicherlich nicht, die ich hatte, diese negativen. Und mein Vater nahm das zum Anlass, mich zu bestrafen. Ich danke dir, Sebastian. Und da gibt es die Situation, ich bin im Wohnzimmer und zwischen der Couch und dem Fernsehschrank war ungefähr 1 Quadratmeter Platz und ich kauerte da, ne, deine Größe, Basti, und versuchte mich zu schützen. Mein Vater schlug in Kraft und Herrlichkeit seines jugendlichen Alters auf mich ein. Meine Mutter stand 3 Meter daneben circa und beobachtete die Situation und nach einer gewissen Zeit sagte sie auf einmal zu meinem Vater, Dieter, Dieter, hör auf, du schlägst den Jungen sonst tot. Dieser Satz war einfach prägend für mein ganzes nachfolgendes Leben. Und viel, viel später habe ich auch verstanden, wie viel Gewalt da drinne gewesen sein muss, dass die Mutter den Vater auffordert, aufzuhören, weil sie Angst hat, dass der Junge totgeschlagen wird. Und auf der anderen Seite, dass sie sich nicht schützend vor das Kind gestellt hat, weil ihre Angst vor dem Vater und seiner Gewalttätigkeit weitaus größer war. Von diesem Tag an war ich eigentlich immer Opfer gewesen. In der Schule haben mich auch immer die größeren Schüler herausgesucht und haben mich in die Ecke gedrängt und mir auf den Kopf gehauen und mich zu verdemütigen, um sich groß zu fühlen. Was sie nicht wussten, dass ich so viel Zorn und Wut schon in mir drin hatte, aufgrund der Verhaltensform meiner Eltern, dass ich mich das erste Mal wehrte mit 10. Und ich habe sie beide platt gemacht. Und auf einmal die alle in der Schule, hallo Thorsten, wie geht's dir? Ach, so funktioniert das. Wenn ich mich rumprügel, kriege ich die Aufmerksamkeit meiner Mitschüler. Auf einmal bin ich der Thorsten und wollen mir grüßen und sind freundlich. Ich hatte ja gar nicht erfassen können, dass es eigentlich eine Form der Angst war vor mir. Und ich benutzte dieses auch, diese Fehlneigung, um eine Form der Aufmerksamkeit zu bekommen und fing an, mich rumzuprügeln, bewusst mich rumzuprügeln und mein Gegenüber immer herauszufordern mit dem Satz, hör zu, wenn wir uns jetzt prügeln, dann geht es für mich nicht, ob du mir ein blaues Auge schlägst oder mir einen Zahn rausbrechen tust. Willst du gewinnen, musst du mich totschlagen. Da ist der Satz meines Vaters, meiner Mutter gewesen in der Auseinandersetzung, der mich von da an sehr begleitet hat. So wurde ich zu einem stadtbekannten Schläger und jedes Mal habe ich meinem Gegenüber diese Botschaft gegeben. Und das hat dem Menschen natürlich Angst gemacht, weil ich da sehr entschlossen war, weil ich ihm gesagt habe, du kannst wirklich nur gewinnen, indem du mich tötest. Mit 15 Jahren hat mein Vater mich das letzte Mal geschlagen, weil ich durch meine eigene Gewalttätigkeit so emotional verödet war, dass ich mich vor ihn aufgebaut habe, habe gesagt, was ist denn los, alter Mann? Ich denke, du willst mich totschlagen. Hau doch mal richtig zu, hast du keinen Saft in deinen Knochen oder was ist los? Und mein Vater bekam auf einmal vor mir Angst und bemerkte, dass er mich nicht mehr kontrollieren kann mit seiner Gewalttätigkeit und schmiss mich raus aus der Wohnung und sagte zu mir, ich habe hier nichts mehr zu suchen, ich habe das Haus zu verlassen. Und ich irrte ungefähr eine Woche in der Stadt umher, schlief in Kellern und auf Dachböden und hatte nichts zu essen. Und nach einer Woche entschloss ich mich zurückzugehen. Und ich denke, im besten Fall, wenn ein Kind, Basti, Micha, wenn ihr mal eine Stunde, zwei Stunden zu spät kommt, da telefonieren die Eltern gleich rum, wo ist der Junge, Krankenhaus, Polizei, irgendwas passiert. Ich kam nach einer Woche nach Hause und meine Eltern wollten mich wieder verprügeln. Und ich sagte dann zu ihnen, hör zu, ihr habt mich in diese Welt gesetzt, ihr habt für mich eine Verantwortung übernommen. Ihr müsst mir mindestens Essen, Trinken und Unterkunft geben bis zu meinem 18. Lebensjahr. Und wenn ihr das nicht tut, werde ich euch anzeigen bei der Polizei oder beim Jugendamt. Und mein Vater sagt, okay, kein Problem, bis zum 18. Lebensjahr, dann hast du zu verschwinden. Ich denke, an jeder von euch kann sich vorstellen, wie diese 3 Jahre dann aussahen. Haltlos, hemmungslos, beziehungslos, verantwortungslos, lieblos. Und diese Konsequenzen meines Verhaltens, die ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Mit dem 18. Lebensjahr bin ich das erste Mal ins Gefängnis gekommen. 9 Monate rein, rausgekommen, kurze Zeit draußen gewesen, nächste Verurteilung rein, raus, nächste Verurteilung rein, raus. Das Einzige, was sich veränderte, war nicht mein Verhalten, sondern das Strafmaß. Es wurde immer mehr. So gab es eine Begebenheit, wo ich ein Mädchen kennenlernte, und die sich offensichtlich tatsächlich in mich verliebt hat und auch meine Unzulänglichkeiten bemerkte und mein inneres Gefangensein und meine Auffälligkeit. Aber dennoch mich liebte und sie fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr an einen anderen Ort zu ziehen und dort ein Leben aufzubauen. Und mir war sehr wohl bewusst, dass mein Verhalten auch etwas mit meinem Milieu, dem Umfeld, in dem ich mich befand, zu tun hat. Und willigte ein und war schon voller Freude, wow, jetzt geht's los, jetzt kann ich ein neues Leben anfangen. Aber ich nahm noch meine Geschichte mit, ich habe doch nur den Ort gewechselt. Das heißt, mein auffälliges Verhalten war an diesem anderen Ort genau das Gleiche. Und nach 7,5 Jahren, sie war wirklich der erste Mensch, der mir signalisiert hat, dass ich wirklich geliebt bin von ihr. Nach 7,5 Jahren sagte sie zu mir, Thorsten, ich kann nicht mehr. Ich bin leer. Ich habe versucht, dich aus diesem inneren Gefängnis herauszuleben. Es ist mir nicht gelungen. Du hast nur genommen, du hast mir nicht zurückgegeben. Nun, Michael, kann ich jemandem Fahrradfahren beibringen, wenn ich es selber nicht kann? Keine Chance. Ne? Und ähnlich ist es mit der Liebe. Ich habe sie nicht gelernt. Das heißt, es war mir einfach nicht möglich, Liebe zurückzugeben. Und so war sie ausgebrannt und signalisierte mir nach 7,5 Jahren, dass sie die Beziehung beenden will. Und da brach eigentlich eine Krücke weg, mit der ich durchs Leben gelaufen bin. Und auf der anderen Seite war ich gerade dabei, einen Meisterbrief abzuschließen. Also ich war gerade mittendrin und musste nach einigen Monaten feststellen, es wird mir nicht gelingen, weil mein Vater hat mich immer bei Mathematikhausaufgaben geschlagen und immer einen Genickschlag gegeben, dass mein Kopf auf die Tischplatte geknallt ist, obwohl ich die gleiche Summe raus hatte, halt nur einen anderen Lösungsweg. Und das hat mich traumatisiert. Eigentlich bis zum heutigen Tag bin ich immer noch in Mathematik blockiert und habe einsehen müssen, es wird mir nicht gelingen, den Meisterbrief. Und damit war eigentlich die zweite Krücke, eine Selbstständigkeit, eine finanzielle Unabhängigkeit zu haben, weg. Kennst du, Basti, diesen Luftmann, dieser Werbeluftmann, wo die da Luft reinpumpen und dann flackert da so mit den... Kennst du den nicht? Aber die anderen werden ihn vielleicht kennen. Und wenn die Maschine nämlich ausgestellt wird, dann fällt er in sich zusammen. Er ist nicht mehr gestützt. Eigentlich war ich dieser in sich instabile Mensch, voller Minderwertigkeitskomplexe und eigentlich seelisch total krank. So saß ich in meiner Wohnung, dachte über mein gelebtes Leben nach und ich fand keine blühenden Landschaften, keine Ereignisse in meiner Lebensgeschichte, wo ich sage, das war einfach toll gewesen, sondern es war Kriegsschauplatz, es war nur Ruinen, es war eine Katastrophe, eine Aneinanderkettung von Katastrophen, nichts anderes. Und ich hatte mein Leben satt. Also wenn man nie die Botschaft kriegt, dass das schön ist, dass du da bist, dass es schön ist, oder diese Willkommensbotschaft für den Menschen auf dieser Welt, dann entwickelt man für sich selbst auch ein Gefühl von egal. Und so kam die Situation, wo ich in meiner Wohnung saß und über mein gelebtes Leben nachdachte und völlig depressiv und melancholisch war. Und just in diesem Moment kommt mir Faust in den Kopf. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich wusste, der hat seine Seele verkauft. Und ich dachte noch mal kurz drüber nach und sagte dann, du kannst meine Seele haben, ich scheiße auf mein Leben. Du kannst sie haben, wirklich, du kannst sie haben. Aber dafür will ich 1,5 Jahre leben wie ein König auf dieser Welt. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es diese unsichtbare Wirklichkeit gibt, habe mich aber offensichtlich darauf eingelassen. Am nächsten Tag rief mich ein Freund an, ob ich ihn nach Berlin fahren kann. Er wollte einen russischen Migranten besuchen, das tat ich. Und dieser Mann bekam just in dem Moment, wo wir selbst vor Ort waren, auch Besuch von 2 Leuten. So wie die Typen dort in der Tür standen, die brauchten nichts sagen. Die haben sich original die Haare aufgestellt. Und es stellte sich heraus, es war Alexander Kostjuk, der Pate von Riga, mit seinem Leibwächter. Und sie stellten uns so wie nebensächlich die Frage, ob wir Autos besorgen können. Ich sage, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und er gab mir dann eine Telefonnummer mit und ich soll mal ein bisschen rumhorchen. Den Tag darauf habe ich 2 Freunde kontaktiert, die an der Technischen Universität Berlin Feinmechanik studierten und das nur aus dem einzigen Grund, um die Schließmechanismen von BMW und Mercedes zu überwinden. Und sie waren Profis. Ich habe kein Auto gesehen, das länger als 20 Sekunden gedauert hat, in den sie eingestiegen und losgefahren sind, ohne den Schlüssel zu haben, ohne die Alarmanlage zu besitzen. Also hatte ich Autos. Ich rief die Russen an und sagte, ich habe Autos, wie viel willst du haben? Und welche? Nur die besten. Und ihr müsst sie uns nach Russland bringen. Das heißt, ich musste darüber nachdenken, eine Logistik aufzubauen über Papiere, über Fahrzeuge, über Kennzeichen, über Routen, über Fahrer an sich. Und wir fingen an, Autos zu verschieben nach Russland und später auch in die arabischen Länder. Und ich verdiente in der Woche $90.000 in meiner Tasche. Hatte ich nicht darum gebeten, wie ein König zu leben auf dieser Welt? Die Russen hofierten uns, weil es natürlich für sie ein lukratives Geschäft gewesen ist. Wir bekamen eine Villa, wir bekamen Prostituierte, Drogen bis zum Abwinken und nicht mehr können. Und wie sich an jeder vorstellen kann, eine kriminelle Organisation wird nicht zusammengehalten aus Liebe wie eine christliche Gemeinschaft, die aus Liebe von Liebe gezogen ist, sondern kriminelle Organisation, da gibt es eine hierarchische Struktur, wird nur durch Angst zusammengehalten. Innerhalb der Organisation, wir wuchsen an auf 54 Mittäter, war eine Person, der heißt Dieter, wie mein Vater, der meine Position als Chef durch sein Verhalten in Frage stellte und mein russischer Geschäftspartner mich fragte, hast du deine Leute nicht im Griff? Und ich wollte ihnen zeigen, dass ich meine Leute im Griff habe. Um die Organisation wieder in einen Angstzustand zu versetzen, um zu straffen, habe ich ihn erschossen. Vor euch steht ein Mensch, der einen Mord begangen hat. Es wäre aber nicht eine Geschichte von Gott, wenn sie nicht weitergehen würde, nicht wahr? Der Mord geschah am 20. Juni 1992. Ein paar Wochen später sprach mich die Antje nochmal an und fragte mich, kannst du dir vorstellen, mit mir nochmal in Urlaub zu fahren? Offensichtlich wollte sie schauen, ob sie noch irgendetwas an dieser Beziehung retten kann. Und ich dachte, okay, kein Problem. Und ich nahm mein ganzes Spielzeug mit. Also ich habe immer Extremsportarten geführt, also KTM, Paraglider, Jetski und all diese Sachen, weil ich mich in diesen Grenzbereichen zwischen Leben und Tod lebendig gefühlt habe, sonst nicht. Martin wird das kennen. Und so sind wir dann auch nach Spanien gefahren, auf der Insel. Und ich war schon immer kunsthistorisch interessiert und habe mir noch Schlösser, Bürgen und Burgen und Kirchen angeschaut. Und da war ein Ort, da ging eine Serpentine hoch und das sah von unten aus wie eine Burg. Und umso dichter wir rankommen, der Ort heißt San Salvador, damals wusste ich noch nicht mal, was das heißt. Und bin dort hochgefahren, oben eine riesengroße Jesus-Statue, die die Hand ausstreckt und mit den anderen in den Himmel streckt. Und stellte sich heraus, es ist eine Klosteranlage gewesen. Ich ging in die Kirche hinein, in den sakralen Bereich, hatte für mich überhaupt keine Berührungspunkte. Ich war nicht getauft, hatte keinen christlichen Hintergrund. Für mich waren die Christen alle Spinner. Jetzt bin ich selber einer. Und ging in diesen sakralen Raum hinein, aus kunsthistorischem Interesse, kam raus aus diesem Raum und hatte in mir ein unglaubliches Gefühl und ich wusste nicht, wodurch, also angenehmes Gefühl, und konnte es einfach nicht einordnen. Verweilte in den Vorraum, der voller Glasvitrinen war und wo Briefe und Zeitungsausschnitte an den Wänden waren, unter anderem auch in Deutsch. Und ich fing an zu lesen und stellte fest, dass es ein Wallfahrtsort ist, wo Menschen sich für eine Gebetserhörung bedankt haben bei Gott. Und ich dachte mir, das ist ja hier wie bei Wünsch dir was. Was kann ich verlieren? Entweder es gibt diesen Gott oder es gibt ihn nicht. An jeder Stelle sich mal von euch vor, nicht ihr hättet drei Wünsche, das ist einfach, ne? Zwei für mich, einen kann ich sogar noch verschenken. An jeder Stelle sich mal von euch vor, ihr hättet einen einzigen Wunsch, den Gott erfüllen würde und der sich nicht damit beschäftigen soll, Mama soll wieder gesund sein, Papa soll eine Arbeit kriegen oder ähnliches, sondern ganz persönlich für jede einzelne Person selbst. Was würdet ihr euch wünschen? Macht langsam, ihr habt nur einen. Man wünscht sich Dinge, die man nicht hat. So bat ich meine Freundin Antje, gib mir mal einen Zettel. Sie gab mir einen alten Kassenbon und ich drehte mich von ihr weg und schrieb auf meinen Zettel, ich wünsche mir ein Leben in Glück. Das zeigt einfach, in was für einen inneren Zustand ich mich befunden habe, dass ich diese Dinge, die wir Menschen eigentlich brauchen, Zuwendung, geliebt werden, die kannst du dir nirgendwo kaufen, egal wie viel Kohle du hast. Also schrieb ich auf meinen Zettel, ich wünsche mir ein Leben in Glück. Und faltete den Zettel zusammen und schmiss ihn auf so eine Grabplatte, die rutschte hinter der Kante herunter und damit war das Ding für mich erledigt. Am nächsten Tag gehen wir am Strand und meine Frau, heute würde ich sagen, sie die Kontemplative, sie lag am Strand, ließ sich braun brennen. Ich war eher der Aktive, ich nahm meinen Fallschirm und sagte zu ihr, hör ich mal zu, ich werde dort hinten auf diesen Berg gehen und werde mit dem Gleitschirm hier runtersegeln an den Strand, wo die ganzen Leute sind. Nimm das bitte mit der Videokamera auf, weil ich einfach davon abhängig war, von der Aufmerksamkeit der Menschen halt. Ich ging auf diesen Berg und zog den Schirm mehrfach auf, gelang nicht. Nach einer gewissen Zeit reißt mich die Thermik rein und ich gehe 50 Meter hoch mit dem Schirm und ziehe an, um rüberzukommen über die Bergkuppe, um zu landen hinten an den Strand, wo die Antje auf mich wartete mit der Videokamera. Und die Thermik riss ab, der Schirm klappt in sich zusammen und ich stürze nach unten 50 Meter. Unter mir kein Wasser, sondern nur Felsen. Den einzigen Gedanken, den ich noch fassen konnte, war, wenn ich jetzt da unten aufschlage, dann bin ich tot. Ich schlag auf, bin bei Bewusstsein, höre die Menschen, die angelaufen kommen. Ich hab's gesehen, der ist tot. Und sie kamen dann an mich heran und wollten mich offensichtlich in eine stabile Seitenlage bringen. Und ich sag, fasst mich gar nicht an, was ist mit euch los? Ihr wisst ja gar nicht, ob meine Wirbelsäule verletzt ist halt. Und fing an, mich selbst zu bewegen und mich aufzurichten und stellte dabei fest, dass mir hier eine Ader geplatzt war durch den Aufschlag und zwischen meinem Pobacken hinten ein Bluterguss immer größer wurde, weil man so aufschlägt, weil man sitzt so auf dem Brett. Und anstatt dankbar darüber zu sein, diesen Absturz wirklich überlebt zu haben, war ich stinkesauer, dass ich nicht rübergeflogen bin, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erheischen. Das war mein einziger Gedanke. Das ist nichts anderes als tatsächlich ein Spiegelbild meiner Innerlichkeit, in was für einen Zustand ich mich befunden habe. Stinkesauer nehme ich den Fallschirm, Fliegen hatte sich erledigt, gehe herunter an den Strand, hat einige Zeit gedauert, die Antje wartete und fragte mich, sie hat keinen christlichen Hintergrund, sie ist nicht getauft. Genauso wenig, wie ich es damals war. Und ich gehe zu ihr und sie sagt, wo bist du denn gewesen? Wo bist du geblieben? Ich sage euch zu, Antje, ich bin eben abgestürzt. Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Da sagt sie zu mir, du bist nicht tot, weil Gott mit dir noch etwas vorhat. Willst du mich verarschen oder was? Was ist los mit dir? Du glaubst genauso wenig an Gott wie ich, also lass mich mit diesem Rotz in Frieden. Also ehrlich. Ungefähr 3 Wochen später werde ich von Interpol verhaftet. Gott hat nämlich diesen Zettel nicht vergessen. In Schweden verhaftet und werde nach 6 Monaten an Deutschland ausgeliefert. Und da die ja schon einige Informanten in unserer Organisation hatten, wussten die, dass ich der Kopf bin und dass ich sie immer in Angst versetze. Das heißt, sie haben mich sofort in Isolationshaft gesetzt, in Einzelhaft. Das heißt, ich habe niemanden anders gesehen als den Beamten, der die Tür geöffnet hat, um mir das Essen zu geben und dann wieder zugeschlossen hat. Und das für 4 Jahre, 9 Monate und 2 Tage. Was für eine segensreiche Zeit. Warum? Leiden hat seine Sinnhaftigkeit darin, dass wir dann über wesentliche Dinge nachdenken und nicht mehr in der Oberfläche uns befinden. Wir sind Beziehungswesen, von Gott so angesetzt, dass wir entweder ein menschliches Gegenüber haben, mit dem wir kommunizieren können, Oder wenn wir keinen Menschen in unserer Nähe haben, aber gläubig sind, haben wir ein göttliches Gegenüber, mit dem wir kommunizieren können. Ich hatte weder das eine noch das andere. Und ich fing an zu leiden, wie ein Hund. Mein einziges Medium war gewesen ein Tagebuch, das ich angefangen habe und mir selbst die Frage gestellt habe, was ist mit mir los? Warum habe ich so ein auffälliges Verhalten? Das ist doch nicht normal. Ausgegliedert aus der Gesellschaft, im Knast, das ist ja nichts anderes. Wer bin ich? Und ich machte mich auf die Suche. Ich stellte mir selbst Fragen und suchte die Antworten in meiner Lebensgeschichte. Und ich sah die Unzulänglichkeit meines Vaters mir gegenüber, die Unzulänglichkeit meiner Mutter mir gegenüber. Und dass es eigentlich mit ihrer Geschichte zu tun hat, gar nicht mit meiner, sondern dass sie mich, Kind, als Projektionsfläche benutzt haben. Und ich konnte sagen, das ist dein Rucksack, das hat gar nichts mit mir zu tun, aber du hast es auf meine kindlichen Schultern gelegt. Das ist dein Rucksack, Mutter, das musst du klären. Das ist deine Geschichte, nicht die meine. Aber schließlich und letztendlich kam ich natürlich auch zu den 10-jährigen Buben, der sich entschieden hat, nicht mehr Opfer zu sein, sondern eher Täter. Und ich fing an, meine Schuld zu sehen. Und umso mehr ich mich mit meiner Lebensgeschichte beschäftigte, umso mehr in die Tiefe ging und die Kausalität meines eigenen Verhaltens verstand, umso deutlicher wurde einfach meine Schuld und ich konnte sie nachempfinden. Denn ich wusste ja, was es auslöst, wie ich geprügelt wurde, welches Gefühl es in mir auslöst. Das heißt, wenn ich mich dann entscheide, andere zu verprügeln, haben sie das ähnliche Gefühl. Das heißt, und Gott allein weiß, 100, 1000-fach, er allein weiß es. Und ich empfand meine Schuld, ich spürte sie geradezu, sie drückte mich nach unten. Und ich konnte nach 5 Jahren diese Frage, wer bin ich, ich konnte sie wirklich beantworten. Ich konnte einen Strich ziehen und unter diesem Strich stand, in meiner eigenen Lebensgeschichte bin ich keinen bösartigeren Menschen begegnet als mir selbst. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Den typischen psychologischen Verdrängungsprozess zur Seite zu tun. Nein, das ist nicht meine Wahrheit, das hat gar nichts mit mir zu tun. Oder es als Wahrheit anzunehmen. Ich habe mich für das Letztere entschieden, hatte dann natürlich ein Problem. Psychologie ist hervorragend, ne? Die horizontale Begleitung auf diesen Selbsterkenntnisprozess. Aber wenn der Psychologe kein Theologe ist, dann kann er mir keine Antwort darauf geben, wo ich mit meiner Schuld hingehe. Und das ist die Vertikale. Gott neigt sich von oben nach unten. Es ergibt sogar ein Kreuz, um uns zu erlösen. Ich hatte keinerlei Gottbezug und stand da mit meiner Schuld und sie schien mich gerade zu erdrücken, psychisch. So kam denn, ihr wisst es selber, Ostern kommen immer diese alten, schönen Jesusfilme und ich schrieb nach diesem Jesusfilm in mein Tagebuch, hey Gott, also du hast eine zweite Chance gekriegt, wie sieht es dann aus? Ich hätte auch gerne eine zweite Chance, ein anderes Leben. Es war natürlich theologisch völliger Schwachsinn, aber es war mein Stand, das, was ich dort wahrnahm. Ungefähr 3 Wochen später, am 15. Mai 1998, lag ich auf meiner Zelle und hatte vor mein Zellenfenster ein weißes Bettlaken gespannt, weil es die Sonnenseite war, auf das sich die Zelle nicht aufheizt, und war immer noch mit dieser Frage beschäftigt, wo kann ich hingehen mit meiner Schuld, was kann ich tun? Und auf einmal kam ein Windzug, und übrigens, wir sind so lange unruhig, bis wesentliche Fragen ihre Antworten gefunden haben. Wenn sie sie gefunden haben, sind wir in Frieden. Also das Bettlaken bäumte sich geradezu auf und legte sich zurück wie ein Segel an das Fensterkreuz. Und Kreuz, okay, Assoziation, Christentum, Gott. Und ich fing an zu sprechen, ohne zu wissen, dass es ihn gibt. Eigentlich habe ich mich nach diesem Strohhalm ausgestreckt, der dann von einem Heuballen war. Und der Heuballen war von der Arche Noah heruntergeplumpst. Und ich fing an, mit Gott zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich weiß es wirklich nicht, ob es dich gibt. Aber schenk mir doch ein neues Leben. Ich will dieses Leben nicht mehr. Und ich fing an, ihm meine Geschichte zu erzählen. Schau, was mir passiert ist, wo ich 7 Jahre alt war. Schau, was mir passiert ist, wo ich 10 Jahre alt war. Und die Bilder zogen in mein inneren Auge an mir vorbei. Und dann auch natürlich meine Schuld, wo ich mich entschieden habe, ich werde nie wieder Opfer sein. Ich werde Täter sein. Und ich fing an, in einer Innerlichkeit zu weinen, die mir bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt war. Heute würde ich sagen, dass meine Seele über mein gelebtes Leben geweint hat. Und da sich nichts meldete und ich ihn bittete, mir ein neues Leben zu schenken und dass es mir leid tut, was ich dort gelebt habe und ich nichts hörte, fing ich wieder von vorne an. Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn es dich gibt, bitte schenk mir ein neues Leben. Ich will dieses Leben nicht mehr. Und ich wollte gerade ansetzen, wieder zu erzählen, was mir widerfahren ist. Und da höre ich glasklar, so wie ihr meine Stimme vernehmt, ich weiß, Worauf reagieren wir Menschen als erstes? Auf Stimme oder auf Wort? Wer ist für Stimme? Und wenn die Stimme hart und schlagend ist, dann hören wir das Wort gar nicht mehr. Wir machen nämlich zu. Wir Menschen reagieren auf Stimme als erstes. Die Stimme war nicht, was hast du da getan, sondern voller Barmherzigkeit und Liebe. Und wenn wir jetzt uns zu den Wörtern bewegen, ich weiß, dann heißt das nichts anderes als, Sohn, ich kenne dein Leben. Ich kenne dein Denken, dein Reden und dein Handeln. Ich kenne dein Opfer und dein Tätersein. Ich weiß. Das hat mich so schwer erschüttert, weil in diesem Moment ich nicht nur Erkenntnis, sondern Gewissheit hatte von der Existenz Gottes. Und mein Weltbild, was ich bis zu diesem Zeitpunkt hatte, es fiel geradezu in sich zusammen, es hatte keinerlei Bestand mehr. Ich musste neu denken, ein neues Welt- und Wertbild mit einer ganz wichtigen Komponente. Gott ist. Pilatus fragte Jesus, als er vor ihm stand, was ist Wahrheit? Jesus hat nicht geantwortet, weil er die Wahrheit ist. Gott ist. Und ich habe am ganzen Körper gezittert und habe mich in meiner kleinsten Ecke meines Bettes verkrochen. Heute würde ich die Begrifflichkeit benutzen, Ehrfurcht. An diesem Abend schlief ich ein wie ein Baby. Am nächsten Tag ging ich heraus in die Freistunde. Müsst ihr euch vorstellen, ein Zellenhaus, ungefähr 300 Inhaftierte. Ich war in der Hierarchie aufgrund meiner Straftaten ziemlich oben. Und die kamen dann, die Tür geht auf und die kamen dann, hey Thorsten, alles in Ordnung. Was ist denn mit dir los? Warum lächelst du die ganze Zeit? Warum leuchtest du so? Glänzt du, haben sie gesagt. Glänzt du so im Gesicht? Hast du irgendwelche Drogen genommen? Gib uns auch was ab. Und ich sage, quatsch mir nicht voll, weil ich immer noch mit dieser Geschichte beschäftigt. Was ist das gewesen? War es eine Wahrnehmungsstörung? Was ist das gewesen? Wir Menschen versuchen es rational zu erfassen. Ging hinaus, die Tür öffnet sich, die Zellentür, und ich gucke hin, es war ein blauer Himmel mit weißen Wolken und denke, wow, so schön, ja, das ist ja unglaublich. Da war ein grüner Lindenbaum, der gerade blühte. Was für eine intensive Farbe. Das ist doch alles da gewesen. Warum habe ich es nicht wahrgenommen? Gehe auf den Gefängnishof und da war so ein kleines Wiesenstück. Leg mich auf die Wiese, pflück ein kleines Gänseblümchen, schau die Struktur an und die Farbe und erfreue mich einfach nur dran. Und meine Mitgefangenen gehen vorbei und sagen, nu ist er hin, wa? Das hat er nicht geschafft, ne? Der ist jetzt völlig durchgeknallt, der Typ, ne? Der grinst eine Blume an. Der ist verrückt geworden. Wow, was für ein Wort, ne? Ich kann einen Tisch verrücken, einen Stuhl verrücken, ein Glas verrücken. Und Gott kann in der Begegnung mit einem Menschen verrücken in eine andere Wahrnehmungsebene. Für mich war aber, eigentlich kann man den Satz abkürzen, ich bin ein von Gott verrückter Mensch. Das ist mein tatsächlicher Ist-Zustand. War aber natürlich rational, Gott hat uns ja Geist geschenkt halt. Ich habe gerade vorhin mit einem Sänger gesprochen, der hatte auch gerade davon gesprochen, der hat das Hardrock-T-Shirt an. Er hat darauf bestanden, dass Gott ihn auch seinen Geist lässt und ihm seine Entscheidungsfreiheit, diesen auch einzusetzen, jawohl. Und du hast ihn aber von ihnen bekommen. Und ich wollte natürlich verstehen, was ist das gewesen? Und stellte mir selbst die Frage in völliger Unruhe, was ist das gewesen? War das wirklich eine Wahrnehmungsstörung oder was ist es gewesen? Und wenn man nämlich Gott verstehen kann und erfassen kann, dann kann ich ihn auch zusammenfalten und in die Tasche stecken. Augustinus versuchte das selbst mit diesem kleinen Mädchen, was er am Strand begegnet. Er wollte sich auch gerade Gott vom Geiste her erfassen und trifft dieses kleine Mädchen, das am Strand eine Kuhle ausgehoben hat und immer mit so einer halben Muschelschale ins Meer lief, tschok, und in die Kuhle. Und er fragt, was machst du da? Na, ich will das Meer ausschöpfen. Das wird dir nicht gelingen. Genau. Genauso wenig wird uns gelingen, Gott von unserem Geist her zu erfassen, weil wir viel zu begrenzt sind. Er hat das Universum erschaffen. Was ist los? Aber ich wollte es und besorgte mir Bücher. Anomalien der Welt, Parapsychologie, morphogenetische Felder. Keine Chance. Ein Sozialarbeiter der Freikirche, der mitbekommen hat, aufgrund meiner Fragen, dass mit mir etwas passiert ist, gab mir meine erste Bibel. Und ich schlug sie auf, war für mich verschlossen, wie mit 7 Siegeln. 3 Monate später nach diesem Ereignis, das Buch stand, die Bibel stand in meinem Bücherregal und auf einmal kommt diese wunderbare Stimme wieder. Blick auf die Bibel, nimm und schlag auf. Nicht Blätter drin rum, nicht Altes oder Neues Testament oder Seite 36, sondern nimm und schlag auf. Und ich nahm die Bibel heraus und schlug auf und mein Auge fällt auf die linke Seite auf einen Satz. 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn, Christus, zum Lügner. Und ich schmiss das Buch in meine Zellenecke. Rational war das für mich überhaupt nicht einordbar, dass das Buch mir eine Antwort gibt, mit mir spricht, so ein Eindruck. Ich hatte keine Ahnung von Heilig Geist, Wort Gottes, Heilige Schrift, ähnlich. Für mich rational nicht einzuordnen, es hat mir Angst gemacht. Aber letztendlich, nachdem ich mich beruhigt habe, was habe ich getan am 15. Mai? Ich habe meine Schuld bekannt, meine Sünden, und habe um Vergebung gebeten. Und er hat sie nicht lumpen lassen, sich sichtbar zu machen. Nachdem ich mich beruhigt hatte, kam eine neue Frage in mir auf. Wir brauchen einfach eine unglaubliche Gewissheit darüber, dass Gott nicht ein separierender Gott ist, dass er sagt, das vergebe ich dir und das nicht. Hätte ich dann eine Möglichkeit, ein neues Leben anzufangen, wenn Gott so wäre? Keine Chance. Deshalb meine nächste Frage war gewesen, ist mir wirklich all meine Schuld vergeben? Und ich versuchte selbstständig in dieser Bibel eine Antwort zu finden. Keine Chance, das Ding war verschlossen. 2 Monate später, gleiche Situation, Bibel in den Regal, diese wunderbare Stimme kommt wieder und sagt, nimm und schlag auf. Er hat mich zappeln lassen, er wollte sehen, meine Ernsthaftigkeit, ob ich nach einer Antwort suche. Und ich schlug auf, ich blätterte nicht drin rum. Frage war, ob mir all meine Schuld vergeben ist. Und ich schaue genau, Epheser 2, vom Tod zum Leben. Und ihr wart tot, gefangen in euren Sünden und von Natur aus Kinder des Zornes und des Ungehorsams. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat euch freigemacht, nicht aus Verdienste heraus, auf das niemand sich rühmen kann. Und ihr seid vorherbestimmt für große Werke. Diesmal schmiss ich das Buch nicht in die Ecke, sondern für mich war klar, hier seien 3 Dinge passiert, die ich rational nicht einordnen konnte. Genauso wenig können wir einordnen, dass Jesus über Wasser gegangen ist. Aber wir können es mit dem Glauben erfassen, dass er es getan hat, der Allmächtige. So viel hatte ich verstanden in dem Buch, das da drinnen steht, suche und du wirst finden, klopfe an und dir wird aufgetan. Ich rufe meinen Anwalt an und sage euch zu, sie konnten mir den Mord nicht nachweisen. Ich sage euch zu, ruf an im Schwurgericht, in der Schwurkammer, tabula rasa, Tag der Wahrheit, ich werde nicht mehr lügen, ich stelle mich meiner Verantwortung, keine Beweisanträge mehr. Ich werde ein Lebensgeständnis machen. Und bekam 15 Jahre. In der Erwartung dessen, dass ich in Strafhaft komme, nach 6 Jahre und 10 Monate aus der U-Haft raus, im Strafvollzug, wusste ich ja, das sind geistliche Leute und dachte, ich werde mich gut vorbereiten. Ich durch das Bibellesen in viele Fragen kommen, es waren ungefähr 100. Und dachte mir, da gibt es einen katholischen Anstaltsseelsorger und einen protestantischen, da werde ich die Fragen splitten, 50-50, da kriege ich eine schnellere Antwort und werde ihnen die Fragen stellen. Bin ins Gefängnis gekommen, habe diesen protestantischen Diakon die Geschichte erzählt. Er hat mir den Tipp gegeben, ich soll einen Vormelder schreiben. Das nennt man so, einen Antrag schreiben zum Psychiater. Ich sage, okay, kein Problem. Du willst mir erzählen, ich bin mit dem Fahrrad hergekommen. Ich kann dir erzählen, ich bin mit dem Motorrad hergekommen. Dieses kannst du mir nicht nehmen halt. Und der Katholik sagte zu mir, er hat es auf Tonband aufgenommen und sagt, ja, geh mal zum Katechumenunterricht halt. Und bin dort einem Priester begegnet, der mit 74 Jahren, er ist übrigens der Älteste, er hat über ein 60-jähriges Priesterseminar jetzt hinter sich, sehr wohl mitbekommen hat, dass mir etwas passiert ist. Und fing an, immer wenn ich gefragt habe, wer ist Katharina von Siena, wer ist Teresa von Avila, dann hat er mir Bücher besorgt halt aus seiner Heimbibliothek. Und ich habe mich reingelesen und habe Dinge, also Gott hat mir einfach den Verstand geöffnet für diese Bücher, für das Lesen dieser Dinge. Und so habe ich mich dann am 20. Juni 2000 in der Gefängniskapelle taufen lassen. Das war die Konsequenz der Begegnung mit Gott. Und Gott hat mir dann im Gefängnis kurz vor meiner Entlassung gesagt, gehe hinaus aus der Stadt und baue ein Haus der Barmherzigkeit. Das wusste ich gar nicht, was er mir damit verklickern will. Habe dann, wie ich entlassen wurde, ehrenamtlich 2 Jahre Gefängnisarbeit gemacht im Jugendgefängnis. Und dabei hat sich herausgestellt, dass die Jugendlichen eigentlich, wenn sie sich entscheiden, ein anderes Leben zu führen, eigentlich eine Heimstätte brauchen, weil ja ihre Auffälligkeit aus dem Beziehungsgeflecht gekommen ist, auf das sie positiv verstärkt werden, um eine Sozialisierung zu lernen, letztendlich Schul- und Lehrabschluss zu machen, auf das eine Resozialisierung überhaupt stattfinden kann. Dann haben wir vor 3 Jahren ein altes Haus gekauft, einen Verein gegründet, ein altes Haus gekauft und leben seit 2 Jahren mit den Jugendlichen in diesem Haus zusammen, wie im Familienverbund, sind wie unsere Adoptivkinder, bis zu 3 Kinder, Jugendliche, leider nur alles Jungs. Und das sind eigentlich unsere Kinder von meiner Frau und mir. Ich bin seit 7 Jahren verheiratet und mache auch seit 2 Jahren Migrantenarbeit, also unsere christlichen Brüder, die aus den sogenannten arabischen Frühlingsländern geflohen sind, um ihr Leben gerannt sind, den geben wir ein neues Zuhause. Und Gott hat offensichtlich noch einen draufgesetzt, indem wir nämlich jetzt versuchen herauszufinden, ob Gott möchte, dass wir ein Integrationshaus bauen, wo wir die Leute aufnehmen können in einen christlichen Kontext, dass sie auch das Gefühl haben, wirklich hier anzukommen in einem christlichen Abendland und nicht, wo sie von Muslimen in den Asylheimen ganz einfach den Auftrag kriegen, wann sie die Küche oder das Bad oder die Dusche benutzen dürfen, sondern wirklich das Gefühl haben, wirklich hier in einen christlichen Abendland zu kommen. Ihr seht, Gott schenkt dann auch immer eine Aufgabe. Meine Geschichte hat ihren Sinn darin, dass ich diese Jugendlichen verstehen kann, dass ich ihre Sprache spreche und dass ich ihnen die Botschaft gebe von Hoffnung. Bei Gott ist nichts zu spät. Es gibt sicherlich ein Spät, aber nichts zu spät. Darum bin ich gekommen und eingeladen worden, um euch das zu erzählen, was Gott doch alles so kann. Und er ist einfach ein wunderbarer Vater. Und ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, über was Glück eigentlich für mich bedeutet. Halt, ne? Weil ich habe ja auch geschrieben, ich wünsche mir ein Leben in Glück. Und ich habe herausgefunden, das einzig wahre Glück ist, nicht abhängig zu sein davon, ob Menschen mir signalisieren, dass ich geliebt bin, und mich auch nicht abhängig zu machen von ihren Erwartungen oder Ansprüchen an mich heran, sondern dass ich mich auf den konzentriere, der mich wirklich liebt. Und da ist es dann auch gar nicht mehr wichtig, ob ich von Menschen akzeptiert oder geliebt werde. Ich habe mich geradezu rausheben können dahingehend, dass ich weiß, dass dieser Vater im Himmel mich wahrlich liebt, weil ich ein verlorener Sohn war, der zurückgekehrt ist halt, und um Vergebung gebeten hat. Und schaut, was er für ein Leben schenkt. Halt. Die tatsächlichen Dinge kannst du dir mit keinem Geld kaufen, die gibt es nicht. Es gibt nicht so einen Supermarkt, wo du Vertrauen, Glück, Liebe kaufen kannst. Aber er schenkt es, wenn wir uns dafür öffnen. Und dieser Zettel erfüllt sich jeden Tag. Seid gesegnet.
Vielen, vielen Dank. Es sind wahnsinnig viele Fragen da. Wir sortieren die ein bisschen und wir haben eine Regel bei Go Special. Die Fragen sind kurz, dafür sorgen wir als Moderatoren und die Antworten sollen auch sehr prägnant sein. Thorsten sollte nicht so ausweichen, deshalb hat er eine Minute Zeit, pro Frage zu beantworten, hat aber zwei Joker, wenn er sagt, die Frage ist ihm so wichtig, dann darf er auch darüber hinaus antworten. Erste Frage hat Edith.
Ja, das ist eine, ich glaube, es ist eine sehr kritische Frage, die habe ich mir auch selbst gestellt, als ich mich vorbereitet habe. Hier fragt jemand, was empfindet man, wenn man einen Menschen tötet?
Nichts, sonst würde man es nicht tun.
Wir haben viele Fragen, die sich auch mit deinem Leben beschäftigen, mit deiner Biografie, nämlich die Frau, mit der du heute verheiratet bist, dieses Haus leitest, ist das diese Antje, von der du erzählt hast?
Nein, ich habe die Antje nach meiner Entlassung aufgesucht, ich habe sie zweimal getroffen und ihr gesagt, dass es mir leid tut und um Verzeihung bitte und dass sie keine Angst mehr haben braucht und dass es vorbei ist. Und heute bin ich mit einer Südkoreanerin verheiratet, seit 7 Jahren, die ich in Südkorea kennengelernt habe. Ich bin kurz nach meiner Haftentlassung, ich brauche jetzt den Joker, glaube ich,
ja, okay.
kurz nach meiner Haftentlassung eingeladen wurde nach Südkorea, 3 Monate, um dort zu erzählen, was mir passiert ist. Und da bin ich meiner Frau begegnet. Eigentlich war es ein Trick von Gott, mich dorthin zu locken, weil genau diese Frau zu mir passt.
Toll.
Also ich zu ihr mit meinen Unzulänglichkeiten.
Hast keinen Joker gebraucht.
Ja, jetzt komme ich nochmal auf so eine praktische Frage an dich. Du hast erzählt, du hast da 90.000 D-Mark Dollar so verdient. Ich meine, wenn man das mal irgendwie zusammenrechnet, kommt man auf mehrere Millionen, kann ich mir vorstellen. Sieben Millionen. Was hast du damit gemacht?
Ich habe Geld gehasst, weil mein Vater immer gesagt hat, ich kann dir keine Zeit schenken. Er hat mir mal ein neues Fahrrad geschenkt. Ich habe einfach seine Sprache nicht verstanden. Und ich habe gesagt, ich will kein Fahrrad, ich will ein Wochenende mit dir halt. Ne? Ich möchte Zeit mit dir zusammen haben. Und er hat es als Undank empfunden. Damals habe ich noch gar nicht kapiert, dass es seine Liebessprache war, dass wir versorgt sind und diese Dinge haben. Und meine Liebessprache wäre gewesen, ich möchte gemeinsame Zeit mit dir haben. Es gibt kein Geld mehr, ich habe das Geld gehasst halt, ne? Weil für mich als Kind war das so, dass das Geld mir mein Vater genommen hat. Und dementsprechend bin ich damit umgegangen. Mal 10.000 für eine Diskothek, schmeiß die Leute raus, ich will hier selber feiern. Das war natürlich auch eine unglaubliche Menschenverachtung dahinter. Ich habe schnell und viel gelebt in dieser Zeit. Und das hat mich innerlich natürlich auch zerstört und zerfressen.
Hier noch eine Frage zur Vergangenheit. Hast du Kontakt zu deinen Eltern? Gab es noch mal eine Begegnung?
Ja, ja. Also ich habe natürlich ich war da mit meiner Erwartung, meinem Anspruch an meine Eltern offensichtlich herangetreten, dass sie aufgrund der Veränderung, die ja wirklich sichtbar ist, dass sie sich ihr eigenes Leben in Frage stellen. Und ich bin mal mit ihr spazieren gegangen, mit beiden Eltern. Und nach einer kurzen Zeit, ich habe einfach nur zugehört, habe ich gesagt, was ist mit euch los? Ihr seid über 40 Jahre verheiratet, ihr habt aus Liebe geheiratet. Wenn ich euch zuhöre, das hört sich nicht nach Duett an, das hört sich eher nach Duell an. Ihr schlagt euch gegenseitig mit Vorwürfen die Keule auf den Kopf. Was ist mit euch los halt? Und ich denke, ich war dann auch mal, hatte eine Möglichkeit, mit meiner Mutter alleine zu reden und habe ihr gestellt, ob sie sich vorstellen kann, wie sich ein 7-jähriges Kind empfindet in dem Moment, wenn die Mutter sich vor ihr aufbaut und sagt, ich werde mich aufhängen und du bist dann eben, oh, das ist alles gar nicht so gewesen. Ich denke, letztendlich ist es auch nicht einfach für Menschen, die ein langes Leben schon durchlebt haben, es nochmal verschiedene Dinge in Frage zu stellen und zu revidieren halt. Und letztendlich bin ich...
Joker, letztendlich bist du...
Ja, von dieser Erwartung und den Anspruch meinen Eltern gegenüber habe ich mich ausgelöst, weil das ist ja auch eine Abhängigkeit, um eine gewisse Freiheit zu haben für mein eigenes Leben. Ich warte nicht mehr darauf, dass sie sich verändern und mir das auch signalisieren, vielleicht durch ihr Verhalten, dass ich geliebt bin, sondern ich werde letztendlich nicht für ihr Leben vor Gott stehen, sondern nur für mein eigenes. Und da muss ich schon schauen, dass ich da auf Spur bleibe.
In die gleiche Richtung. Wo waren deine Geschwister in all der Zeit und hast du noch zu deiner Schwester oder zu den anderen Geschwistern Kontakt?
Also nach meiner Haftentlassung hatte ich natürlich das gleiche Ansinnen auch gegenüber meinen Geschwistern. Wie habt ihr das so wahrgenommen in der Kindheit und Ähnliches? Und es wäre mir fast gelungen, dass wir 4 an einem Tisch sitzen und darüber uns unterhalten und austauschen. Meine Eltern haben es mitgekriegt und haben natürlich Angst davor gehabt, dass da Fragen kommen. Und die haben den Mechanismus wieder in Gang gesetzt, den altbewährten, die Kinder zu instrumentalisieren und als Soldaten für ihre Gefechte einzusetzen. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich lasse mich für euch nicht mehr instrumentalisieren, klärt eure Probleme unter euch. Und das ist nicht gelungen. Und meine Schwester, die hat Asthmaanfälle. Man sagt ja manchmal, dass die seelischen Verletzungen einfach sich auch in Symptome äußern. Also sie hat Erstickungsanfälle. Man sagt nicht umsonst, du wirst an deinen Hass ersticken. Also die hat ein riesengroßes Spannungsfeld mit meiner Mutter, wie ja ich auch in besonderer Weise. Und ja. Sie haben dann gesagt, sie wollen es nicht aufarbeiten, für sie ist das alles in Ordnung. Es sind wirklich Aneinanderreihungen von zerbrochenen Familien, Patchwork, neue Beziehung, neues Kind, neue Beziehung, neues Kind. Und mein Vater hat mal zu mir gesagt, jetzt müsste der Gong gleich wiederkommen. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, wo ich gesagt, Gott segne dich halt, ne? Zu Weihnachtszeit, Gottes reichen Segen für Christus ist geboren. Und da sagte er, ich brauche den Segen Gottes nicht, ich segne meine Familie selber. Und da habe ich so, okay Vater, dann sei aber auch so ehrlich im Prinzip und schau, was dein Segen deiner Familie eingebracht hat, sie ist zerstört.
Ich möchte nochmal einen anderen Aspekt aufbringen, den ich sehr, sehr spannend finde. Es geht da mehr um den Strafvollzug und die Frage ist ja, also einmal der Aspekt, was hat es im Strafvollzug? Gibt es da irgendetwas, was dein Umdenken bewirkt hat?
Leiden.
Leiden.
Absolut. Darin beantwortet sich mir auch die Frage, die Sinnhaftigkeit des Leidens. Weil wenn wir leiden, also wenn wir eine Situation haben, in der wir leiden, beschäftigen wir uns nicht mehr mit Oberflächlichkeiten, sondern mit wesentlichen Fragen. Und eigentlich ist es von Gott das Rufen, doch dichter an ihn heranzurücken, die Nähe Gottes zu suchen, auf dass er dann die Gnade schenken kann, dieses Kreuz, was er aufgelegt hat, auch tragen zu können.
Ja. Welche Konsequenz, da muss ich jetzt einfach mal so weiter nachhaken, hat das für dich, was würdest du, wenn du könntest, im heutigen Strafvollzug verändern?
Die Menschen auf Augenhöhe begegnen und nicht sagen, du böser Junge, sondern umso auffälliger das Verhalten, umso klarer ist eigentlich auch, wie groß die seelische Verletzung ist. Man Mensch wird nicht als Täter geboren, das war für mich auch nochmal wichtig für meinen eigenen Vergebungsprozess, meinen Eltern gegenüber, sondern passieren Dinge, letztendlich entscheidet sich der Mensch natürlich, aber da gibt es vorher prägende Dinge, die einfach in eine Richtung zielen und ja, Vergebung.
Man merkt ja auch die Leidenschaft für Kinder an, mit Michi, mit Sebastian. Jetzt hat ja eine 11-Jährige gefragt, wie hast du dich ganz genau gefühlt, als du die Stimme von Gott gehört hast?
Es hat mich einfach überwältigt, weil ich in dem Moment, also wirklich just in diesem Augenblick, nicht nur die Erkenntnis, sondern die Gewissheit hatte von der Existenz Gottes. Und ich habe mich natürlich erschrocken. Halt, ne? Also es war mehr Furcht. Nachdem sich das alles beruhigt hat und ich das auch durchdenken konnte und dann wieder auch Hinweise von Gott kamen halt, ist das in einen richtigen Fluss gekommen und dann einfach nur noch voller Freude. Also ich experimentiere gerne mit Gott herum, indem ich sage, was ist der nächste Schritt, was ist es, das ich tun soll? Und dann achte ich auf die Dinge, die mir begegnen in den Alltag und das meistens Antworten, wo sich in eine Richtung etwas verdichtet. Also ich bin einfach froh, so einen tollen Vater zu haben im Himmel. Und die Menschen sind ja eigentlich nur ein Abglanz der Liebe Gottes halt im eigentlichen Sinne. Und er stellt die Kinder ja in diese Beziehungsgeflechte hinein. Und zu wissen, dass ich einen Vater habe, wo auch wirklich jedes Haar wirklich an meinen Kopf gezählt ist, das ist einfach eine schöne Sache, dass er sich um mich sorgt und voller Liebe.
Wunderbar. Ich denke, das war ein ganz fantastischer Abschluss für die Fragen heute.
Thorsten steht im Anschluss auch noch zum Gespräch draußen im Bistro zur Verfügung. Also wenn euch was auf der Seele brennt, dann wendet euch gerne an ihn. Vielen Dank,
lieber Thorsten. Danken.